Zurück zur Sendung des Bund Naturschutz München. Nun wird es Licht im wahrsten Sinne, liebe Hörerinnen und Hörer, denn wir haben einen Experten gewinnen können, trotz Zeitmangel. Manuel Philipp, Diplom-Ingenieur, Physikalische Technik, Initiator und Geschäftsführer der Paten der Nacht. Weitere Tätigkeiten als Pressesprecher, Vorträge und Beratung sowie Netzwerken zum Thema Lichtverschmutzung, Licht, Lichttechnik, Energie, Klima etc. Sie merken schon, ein umtriebiger, engagierter Pate. Nein, Experte, der unser Wissen bereichern wird. Dies durch viele Fragen, die ihm unsere Kollegin Elisabeth Brandt gestellt hat in ihrem ersten Interview. Und das vorproduziert. Alle Achtung, denn das hat was mit Einsatz und Arbeit zu tun. Ich weiß das aus Erfahrung. Zurück zum Thema und unserem Experten Manuel Philipp. Unter anderem spricht er über die Tätigkeiten seiner Firmeninitiative Paten der Nacht. Was bedeutet das Licht, sprich unnatürliche Helligkeit für Mensch und Natur? Lichter, die den Nachthimmel künstlich erhellen? Wie hell, wie belastet darf unsere Stadt sein? Im Chiemgau betreibt Manuel Philipp seit 2009 eine Werbeagentur, Wirkfabrik EK, und seit Ende 2014 widmet er sich mit großer Leidenschaft und Begeisterung dem Weltall, den Sternen, und gibt dies weiter an Menschen mit Sternführungen und Astronomievorträgen am Chiemsee. Dies mehr und mehr im Bewusstsein, dass die meisten Menschen an ihrem Wohnort einen natürlichen, dunklen Nachthimmel gar nicht mehr vorfinden. Auch, dass vielen Menschen kaum bewusst ist, was Lichtverschmutzung ist und was das zu viel an nächtlichem Kunstlicht alles anrichtet. Ich möchte nicht so viel an Infos vorwegnehmen. Es gibt noch eine Aktion, die sogenannte Earth Night, die im September zu Neumond stattfindet. Doch nehme ich an, dass vieles im Interview besprochen wurde. Sie hören nun das Interview mit Manuel Philipp und Kollegin Elisabeth Brandt.
Meine erste Frage betrifft gleich mal den Begriff Lichtverschmutzung, weil wir alle kennen Luftverschmutzung und Lärmbelastung, aber Lichtverschmutzung ist vielen kein Begriff. Was genau ist das eigentlich?
Letztlich ist die Lichtverschmutzung oder der Begriff rührt eigentlich daher, dass wir als Grundlage eine nicht komplett dunkle Nacht haben, weil wir eben immer ein Leuchten aus dem Himmel haben, seien es die Sterne, die Planeten, der Mond oder Nachleuchten der Atmosphäre. Das wird tagsüber durch chemische Prozesse angestoßen und läuft dann nachts rückwärts. Deswegen leuchtet diese Atmosphäre, das sind so 10-15%, Airglow nennt sich das. Und dieses gesamte Licht bezeichnet man als das natürliche Licht der Nacht. Und genau dieses natürliche Licht verschmutzen wir dann durch jegliches Kunstlicht, das irgendwie den Weg ins Freie findet oder von Haus aus im Freien leuchtet.
Jetzt haben Sie vor 6 Jahren die Organisation Paten der Nacht gegründet. Was war denn dann der Auslöser dafür?
Eigentlich war der Auslöser die Zertifizierung des Sternenparks Winkelmoosalm in Bayern. 2017 habe ich das dort angestoßen und 2018 haben wir dann von der IDA, International Dark Sky Association, dieses Zertifikat international zertifizierter Sternenpark bekommen. Und die IDA sagt, man muss halt die Menschen, die dort in so ein Lichtschutzgebiet kommen, dass man den Menschen was sagen muss zum Thema Lichtverschmutzung, zum Thema Lichtschutzgebiet, Sternenpark, was ist das? Und ich habe mir halt dann am Markt so umgeguckt, gibt es denn irgendeinen Informationsflyer oder so, dass dieses Thema allumfassend in einfachen Worten zeigt, beschreibt und auch Lösungen aufzeigt, und das gab es nicht. Und so dachte ich mir, dann machst halt selber einen Flyer. Und weil in so einen Flyer nicht alles reinpasst, habe ich erkannt, dass ich eine Internetseite auch noch brauche. Die braucht natürlich einen Domainnamen, und so kam dann der Name Paten der Nacht zustande. Und 2019 war dann im Herbst nicht nur der Flyer, sondern eben auch die Internetseite fertig. Dann habe ich ja das Problem, dass an der Grenze des Sternenparks plötzlich die Aufklärung, das Wissen, die Sensibilisierung oder auch die Lust darauf, etwas zu verändern, aufhört. Und was nützt es jetzt eben, wenn ich so ein Gebiet habe, wo alles gut ist, wenn ringsrum in den Dörfern und Städten nicht nur viel Licht ist, sondern dieses Licht ja auch noch immer mehr wird? Und so hatte ich mir überlegt, eigentlich müsstest du das, was du dort weißt über die Lichtverschmutzung und wie einfach man sie eigentlich reduzieren kann. Und so kam eben dann Paten der Nacht zustande.
Gibt es da konkrete Ansätze, dass man über Aufklärung hinaus auch diese Lichtverschmutzung reduziert?
Ja, schon. Also wir haben relativ bald, nachdem es Partnernacht gab, hier angestoßen, eine Sternenregion Chiemsee zu etablieren. Da ist dann schnell festgestellt worden, dass das einfach zu groß gedacht ist und haben uns dann auch schon reduziert auf einzelne Gemeinden, auch zum Beispiel die Anrainergemeinde im Sternenpark Winkelmoosalm. Das ist dann der Ort Reit im Winkel. Also wir reden von 7 Jahren, die mittlerweile vergangen sind und da hat sich nichts getan. Es ist so, dass ich glaube, dass die Menschen in der Großzahl keine Ahnung von dem Phänomen der Lichtverschmutzung und vor allen Dingen natürlich nicht von den Auswirkungen und schon gar nicht von den Lösungsmöglichkeiten haben, weil das ist ja eigentlich das Charmante an dem Thema, dass man mit so einfachen, schnell umsetzbaren, kostengünstigen Veränderungen eine deutliche Reduzierung der Lichtverschmutzung hinbekommt. Und ich glaube, da ist noch so viel Aufklärungsarbeit zu leisten, dass man froh sein muss, dass wir überhaupt in Deutschland 5, 6 solche Schutzgebiete geschafft haben. Ja, nicht wir mit Paten der Nacht, sondern insgesamt die Leute, die da aktiv sind. Und das ist vielleicht auch im Kleinen, dass wir ja mehrere Mitmachprojekte haben. Wie Sie gerade richtig gesagt haben, geht es uns bei Paten der Nacht eben nicht nur um Aufklärung, sondern dass man aktiv aufruft, bei bestimmten Projekten, die der Reduzierung der Lichtverschmutzung dienen, einfach mitzumachen, dabei zu sein und auch die, die mitmachen, sichtbar zu machen. Und genau diese Sichtbarkeit dieses Themas, das ist mein großes Anliegen.
Warum ist Lichtverschmutzung so schädlich? Wie wirkt sich das auf die Natur oder auf uns Menschen aus? Was ist daran das Bedenkliche?
Das Bedenkliche daran ist, dass wir haben auf der einen Seite etwas, wo man jetzt sagt, das könnte das Leben jetzt mal direkt nicht treffen, wobei das auch nicht ganz stimmt und das ist der Verlust des Sternenhimmels. Wir haben mittlerweile in Deutschland, wie in Europa auch, 6% Helligkeitszunahme pro Jahr weltweit. Wenn man jetzt hochschaut, ist der Himmel in 8 bis 9 Jahren doppelt so hell wie heute, wenn es einfach so weitergeht, wie es bisher geht. Das heißt, wir verlieren die Sterne. Man merkt es ja bei den Sternführungen, die ich anbiete, wie viele Tausende von Menschen da kommen, die einfach einen guten Sternenhimmel noch sehen wollen, weil sie bei sich sowas nicht mehr sehen können. Und das macht einfach was ganz Großes, so einen Himmel zu sehen und den zu haben. Und den verlieren wir. Jetzt komme ich aber gleich zu den Tieren. Da gibt es nämlich ganz viele, die sich eben am Sternenhimmel orientieren. Das ist deren Navigationsgrundlage. Und wenn wir jetzt diesen Sternenhimmel sichtbar verlieren, dann verlieren die Tiere natürlich auch einen großen Teil ihrer Navigationsfähigkeit. Kann ich den Schwenk rüber machen zu den Nachtfaltern, die die größte negativ betroffene Gruppe der Lichtverschmutzung sind, weil man da mittlerweile weiß, dass die Nachtfalter in ihrem Rücken eine Art Sensor eingebaut haben, der immer versucht, senkrecht zur Lichtquelle, zur leuchtenden Fläche zu fliegen. Dann hat er senkrecht über sich den Sternenhimmel, also ein diffuses Leuchten. Wenn er jetzt in die Nähe einer Straßenlaterne kommt, dann ist für ihn plötzlich die Straßenlaterne das leuchtende Etwas senkrecht über ihm. Und sobald er nur 2 Meter weiter fliegt, stimmt natürlich der Winkel nicht mehr und er muss einlenken, um wieder diese 90 Grad, also das Senkrechte, zu halten. Und damit schwenkt er in eine chaotische Spiralbahn ein und kommt von diesem Licht schlichtweg nicht mehr weg. Also da haben wir zum Beispiel die ersten Opfer, die schon auch mit dem Sternenhimmel zusammenhängen und dann aufgrund der Helligkeit dieses Lichtes dort auch gar keine Chance mehr haben oder nur sehr, sehr schwierig wieder wegzukommen. Und es gibt so Zahlen, dass wir in Deutschland etwa 500 Milliarden Insektentote pro Jahr haben, die alleine am Licht sterben. Früher sind die noch verbrannt, weil sie da in die Lüftungsschlitze rein sind, weil die Lampen sehr heiß geworden sind. Die LED wird nicht mehr so heiß, sondern die haben das Problem, dass sie halt bis zum Erschöpfungstod um die Lichter rumfliegen. Und dann sammeln sich dort mehr Spinnen, da sammeln sich mehr Fledermäuse, gerade die schnell fliegenden Arten, die gelernt haben, am Licht zu jagen. Und so fangen die natürlich dort auch wesentlich mehr an Nahrung ab, als sie eigentlich fangen würden, wenn. Bei den Fledermäusen, die ich gerade angesprochen habe, die brauchen für alle Flugstrecken so gut wie dunkle Korridore. Und da reicht schon eine Straße aus, die plötzlich Straßenlaternen bekommt, dass also ein Gebiet A nach B plötzlich nicht mehr überflogen wird, weil dieses Licht für die Fledermäuse eine Art Mauer bildet. Dann habe ich also einen genetischen Austausch, der geschwächt ist. Die Glühwürmchen im Garten, die sich durch das Licht nicht mehr so gut finden, dadurch gibt es weniger Glühwürmchen, dadurch weniger Glühwürmchenlarven, dafür mehr Schnecken, weil die Glühwürmchenlarven die Schnecken fressen. Dann weiß man, dass die Schnecken sich deutlich mehr vermehren. Das hat nicht nur mit den fehlenden Glühwürmchen zu tun, am Licht. Das heißt, je mehr Licht man im Garten hat, desto mehr vermehren sich die Schnecken. Der Mensch streut dann Schneckenkorn oder sowas, erwischt damit auch Arten, die sowieso schon selten sind und die es eigentlich gar nicht trifft. Und so merkt man vielleicht schon ein bisschen an meinen Ausführungen, dass dieser Lichteintrag in der Nacht doch gewaltige Auswirkungen hat. Einerseits muss man sagen, auf die Tagaktiven, die wollen nachts schlafen und das kann ich nur erholsam und gesundend, wenn die Schlafumgebung dunkel ist. Jetzt kann ich als Mensch natürlich dafür sorgen, indem ich das Rollo zumache, aber das können alle Tiere draußen eben nicht. Und da fehlt es eben wiederum am Wissen und an der Aufklärung, dass das zwar schön ist, wenn ich meinen Garten mit Weihnachtsbeleuchtung bestücke oder mit Dauersommerbeleuchtung. Das ist nicht gut, aber man will ja auch nicht den Menschen alles nehmen. Es gibt einfach eine einfache Regel und die sagt, mach einfach alles aus, wenn du reingehst. Und das passiert halt nicht. Und das liegt wiederum am günstigen Strom im Verhältnis und vor allen Dingen am günstigen Licht machen. Und die Effizienz der LED ist halt so hoch, dass ich aus wenig Leistung ganz viel Licht rausquetsche. Und diese Kombination aus wenig Kosten und hoher Effizienz sorgt halt dafür, dass wir immer mehr Licht dort einbringen. Und weil wir kaum Gesetze haben und weil wir keine Ahnung haben, was Licht so schadet, passiert halt immer mehr. Und dann haben wir noch die Nachtaktiven, die werden durch das Licht in den meisten Fällen einfach von den Dingen abgelenkt oder abgehalten, die sie eigentlich tun sollten. Man kann sagen, dass dieses Licht ganz erheblich in das Ökosystem auf dieser Welt eingreift, weil es einfach nicht vorgesehen war, 4,5 Milliarden Jahre lang, dass wir nachts Licht auf diesem Planeten haben, das immer üppiger und immer mehr wird. Das Leben ist schlicht in der Evolution nicht darauf eingestellt.
Ja, das leuchtet ein. Jetzt haben Sie vorhin auch schon von LEDs gesprochen. Ist denn alle Formen von Kunstlicht gleich problematisch? Also ich habe gehört, Blaulicht ist schlimmer als gelbliches Licht zum Beispiel oder auch die Intensität des Lichts.
Es ist eine sehr, sehr schwierige Angelegenheit, die Sie da ansprechen. Es gibt oder gab in den letzten Jahren immer mal wieder Tendenzen, dass man gesagt hat, so quasi je gelber, desto besser. Also ich bin der Meinung, da muss man von Haus aus relativieren und sagen, je gelber, desto weniger schädlich. Würde man jetzt zum Beispiel rotes Licht nehmen nachts, dann würden die Fledermäuse damit ganz gut klarkommen. Damit kommen aber zum Beispiel Glühwürmchen wieder gar nicht gut klar. Es gibt neue Studien, die darauf hindeuten, dass wenn gar kein Blauanteil im Licht ist oder so gut wie keiner, dass die Nachtfalter da wohl wieder ein Problem haben, weil ihnen im Spektrum dieser Blauanteil fehlt. Gehe ich jetzt aber Richtung 2700 und 3000 Kelvin, dann ist der Blauanteil wieder so hoch, dass er schon wieder problematisch ist. Also es zeigt sich immer mehr, dass die Tiere dort draußen erstens mal völlig unterschiedlich auf verschiedene Lichtfarben, aber eben auch völlig unterschiedlich auf spektrale Zusammensetzungen reagieren. Also man weiß grundsätzlich, dass ein hoher Blauanteil insgesamt gesehen schlechter ist nachts, weil er einfach diesem Tageslicht ähnlich wird. Und deswegen ist es nachts nicht gut, Licht zu machen, das sehr weißlich oder bläulich ist. Also ein extrem helles gelbes Licht kann schädlicher sein als ein sehr schwaches Licht mit 3.000 oder 4.000 Kelvin. Und deswegen bleibt am Ende immer nur übrig zu sagen, mach's einfach aus, wenn du es nicht brauchst und schau, dass du das Licht nur auf die Flächen bekommst, wohin du es haben willst.
Da haben Sie uns ja jetzt schon sehr detaillierte Tipps gegeben. Mit der Lichthöhe heißt es, dass man Licht möglichst nach unten strahlen lassen sollte.
Dass eben je höher das Licht montiert ist, desto breiter streut es und desto leichter ist es natürlich für einen Nachtfalter, die in 4, 5, 6 Meter Höhe fliegen, ein Licht, das in 8, 10 oder 12 Meter Höhe ist, wiederum mit dem Sternenhimmel zu verwechseln und dann in diesem Licht gefangen zu sein und zu sterben. Es gibt ja ein physikalisches Gesetz, das heißt das Abstandsgesetz. Ich kann also, wenn ich die Lichtpunkthöhe um die Hälfte reduziere, reicht mir ein Viertel der ursprünglichen Leistung für dieselbe Helligkeit. Und deswegen versuchen wir ja auch an die Gemeinden zu appellieren, dass sie versuchen, die Lichtpunkthöhen möglichst niedrig zu setzen, weil die LED ja wie keine andere Lichtquelle in der Lage ist, durch Reflektoren, durch Linsensysteme, auch mit 3 bis 4 Meter Masthöhe, dieses Licht sehr, sehr breit zu ziehen, dass ich also durchaus in der Lage bin, den Weg halt auszuleuchten, bevor die nächste Lampe mit ihrem Schein übernimmt. Und dadurch bin ich auch das Problem los, zum Beispiel bei 3 Meter Masthöhe von so einer Wegebeleuchtung, dass die meisten Nachtfalter eher oberhalb davon fliegen und dieses Licht dann sozusagen gar nicht erst bemerken oder sie stört. Zweitens reduziere ich halt nicht nur die Lichtverschmutzung und damit die Auswirkungen, sondern ich spare da natürlich erheblich an Energie.
Häufig hört man das Argument, dass Kommunen aus Sicherheitsgründen verpflichtet seien, Straßen und öffentliche Plätze zu beleuchten. Stimmt das so?
Was vielleicht schon noch entscheidend ist, was viele nicht wissen, wir haben in Deutschland keine allgemeine Straßenbeleuchtungspflicht. Es gibt nur die Beleuchtungspflicht an Gefahrenstellen, wo ich durch keine andere Maßnahme eine Art Sicherheit irgendwie herbeiführen kann oder erhöhen kann, zum Beispiel an Fußgängerüberwegen.
Herr Philipp, vielen Dank. Das war jetzt wirklich sehr detailliert und ich finde auch sehr praxisnah erklärt.
Sehr gerne, dass ich was dazu beitragen darf.